der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Unser heutiger Gast zum Thema Smart Farming ist Peter Pickel. Herzlich willkommen, Peter. Bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Hallo Kurt, hallo Thomas. Ja, ich bin Maschinenbauer. Ich habe in Berlin studiert, Studienrichtung war Fertigungstechnik. Ich habe dann auch in Berlin promoviert und irgendwie bin ich in das Thema Farming, Landwirtschaft reingerutscht. Meine Promotion war über Fahrdynamik von Traktoren. Später, nach ein paar Zwischenstationen, seit 2000 war ich in Halle an der Saale Professor für Landtechnik, Umwelt und Kommunaltechnik. Ich wurde noch ein zweites Mal Professor und zwar 2019 als Honorarprofessor in Kaiserslautern. In Halle bin ich aber ausgeschieden 2007 und bin dann in die Industrie zurückgegangen, weil ich dort gute Möglichkeiten zum Forschen und Entwickeln gesehen haben, besser als an einer relativ armen Universität. Inzwischen bin ich immer noch bei John Deere, aber ich bin gewissermaßen auf dem Absprung, also inaktiv, und ich strebe an, entweder mich demnächst selbstständig zu machen oder zurückzukehren in die Universitätslandschaft. Ganz nebenbei oder fast nicht nur nebenbei bin ich sehr aktiv im VDI. Unter anderem bin ich Vorsitzender der VDI-Fachgesellschaft Technologies of Life Sciences. Und seit meiner Promotion hat mich die Landtechnik begleitet und Smart Farming war eins der zentralen Themen, das ich jetzt nun über 20 Jahre in irgendeiner Form immer mitbearbeitet habe.
Ja, vielen Dank, Peter. Das Stichwort Smart Farming hast du gesagt. Was verstehst du denn unter diesem Begriff? Oder gibt es vielleicht sogar eine anerkannte Definition davon? Du warst ja an der Hochschule, da sucht man so etwas ja.
Also eine eindeutige Definition, die allgemein anerkannt ist, gibt es nicht. Ich verstehe unter Smart Farming etwas, was ich auch ganz gerne als Landwirtschaft 4.0 bezeichne oder Agriculture 4.0. Klar, eine Analogie zur Industrie 4.0, auch wenn der Begriff heute abgedroschen ist, er beschreibt ja doch, wo die Reise hingeht. Und zwar, da kommt bei mir so ein bisschen das Herzblut des Fertigungstechnikers durch. Ich sehe die landwirtschaftlichen Betriebe, ähnlich wie Industriebetriebe, in Zukunft zumindest, die organisiert werden durch verschiedene Leitebenen. Also man könnte sagen, ein industrielles Enterprise Resource Planning System wird ersetzt durch ein Farm Resource Planning System. Ein Manufacturing Execution System wird ersetzt durch ein Agriculture Execution System und so weiter und so fort. Wir haben dann noch eine Prozessleitebene und unten haben wir die vermutlich in Zukunft hochautonomen Maschinen mit ihren eigenen Controllern, Sensoren und Aktoren, und die werden ständig vernetzt mit eben den Leitebenen. Und das Ziel oder eins der strategischen Ziele ist es, Produktionsprozesse zu integrieren in Produktionssysteme und noch besser eben, wie ich es am Anfang schon sagte, in Farmmanagementsysteme. Das heißt also, der gesamte Farmbetrieb, dieses Farmmanagement findet statt von einer Zentrale, und die ist natürlich in der Zukunft auch in der Cloud.
Peter, welche Rolle spielt die Automatisierung im modernen Smart Farming, so wie du das eben ja auch definiert hast? Und wie verändert die Automatisierung die Landwirtschaft?
Automatisierung und ich ergänze auch noch Autonomisierung bilden meines Erachtens den Kern von Smart Farming oder Farm Management Systemen oder von Landwirtschaft 4.0. Warum ist das so? Es ist eigentlich eine Notwendigkeit. Wir haben eine ständig wachsende Betriebsgröße. Also wenn wir ins Jahr 1995 zurückgucken, da hatten die Betriebe vielleicht so 45 Hektar pro Farm im Mittel. Heute sind es knapp 70 Hektar pro Farm. Gleichzeitig geht die Zahl der Betriebe zurück. Das heißt, die größer werdenden Betriebe brauchen ein hohes Maß an Autonomisierung oder Automatisierung, einfach deswegen, weil sich das System Landwirtschaft geändert hat. Früher wurde das Wissen über die Felder, und ich rede hier eigentlich nur über den Ackerbau, vererbt. Also der Nachfolger eines Betriebes wusste, wo an welcher Stelle was am besten wächst und wieso und warum und mit welchen Wasserhaltefähigkeiten er in Böden rechnen könnte und so weiter. Das hatte er gelernt von seinen Eltern und das geht nicht mehr, weil die Betriebe eben wachsen und damit dieses Wissen nicht mehr in einen Kopf reinpasst. Das ist also wichtig, so als struktureller Hintergrund. Und dann brauchen wir natürlich auch höhere Erträge, denn unser Ackerland in Summe schrumpft. Also wir haben in Deutschland immer noch die Situation, dass wir etwa 50 Hektar bis 55 Hektar pro Tag an Ackerland verlieren. Das sind etwa 75 Fußballfelder pro Tag, die der Landwirtschaft verloren gehen. Und da muss man natürlich sich Gedanken machen, wie kann man mit weniger Ressourceneinsatz höhere Erträge erzielen. Das ist auch ein Kernpunkt von Smart Farming. Und schließlich noch Umwelt- und Ressourcenschutz spielt eine wichtige Rolle und die versucht man durch hochpräzise geführte Prozesse und Produktionssysteme zu schließen. Und eines der Kernthemen von Smart Farming ist als Ziel, sage ich mal, das Schließen von Nährstoffkreisläufen. Also so viel Düngemittel dem Boden zu geben, insbesondere Stickstoff, wie über den Aufwuchs der Pflanzen dem Boden entzogen wird, sodass es keine Einträge ins Grundwasser oder in die Atmosphäre gibt. All das geht nur mit Automatisierung, das geht nicht mehr so einfach nur handgemacht.
Peter, danke, dass du so weit ausgeholt hast. Bei Automatisierung mit größer werdenden Betrieben denkt man ja erstmal, okay, also weniger Traktorfahrer pro Fläche, aber das wäre ja ein sehr enger Begriff für das Thema Automatisierung. Welche neuen Technologien befinden sich gerade in der Einführung oder in der Vorentwicklung bei den namhaften Anbietern? Was kommt da auf die Bauern zu?
Ich denke mal, es sind vier Bereiche. Das eine ist eben das, was ich schon angesprochen hatte, die Farm-Management-Systeme. Wir sprechen heute vielfach noch über Farm-Management-Informationssysteme. Ich stelle mir aber vor, dass die Farm-Management-Systeme nicht nur informieren, sondern in Zukunft auch Entscheidungen weitestgehend selber vorbereiten. New Holland zum Beispiel nennt ihr System, was derzeit auf dem Markt ist, Precision Land Management. John Deere hat das Operation Center. Es gibt ein Datenaustausch, Drehscheiben, herstellerübergreifend, Agri-Router ist hier zu nennen. Und die Agricultural Industries Electronic Foundation, kurz AEF, versucht einen Datenraum zur Verbesserung der Interoperabilität zu schaffen. Das ist ein wichtiger Bereich. Der zweite ist Sensortechniken, Nahinfrarotspektrometrie zur Inhaltsstoffbestimmung. On the go ist ein ganz wichtiges Thema. Pflanzenerkennung, on the go oder mit Drohnen, also Thema, was ist ein Unkraut und was eine Nutzpflanze, Schädlingserkennung oder Pflanzenkrankheitserkennung ist ein Thema und natürlich sowohl Satelliten- und drohnengestützte Erdbeobachtung und Evaluierung der Zustände. Der dritte Bereich ist automatische Maschineneinstellung und Führung und der vierte Bereich ist Elektrifizierung von Maschinen bzw. Teilelektrifizierung, wo wir nicht wegkommen vom Dieselmotor. Und der Hauptgrund für die Elektrifizierung hängt mit Automation zusammen. Das ist nämlich die gute Steuer- und Regelbarkeit der elektrischen Antriebe. Aber natürlich auch die hohe Effizienz und damit der Ressourcenschutz.
Also Peter, das lasse ich mir jetzt auf der Zunge zergehen. Wenn der Maschinenbauer dem Elektrotechniker in diesem Raum sagt, dass wir die bessere Steuerbarkeit und Regelbarkeit in der Elektrotechnik haben, das geht runter wie nichts. Danke dafür. Peter, du hast es eben schon angesprochen. Künstliche Intelligenz, Autonomie, autonome Maschinen. Wie und wo werden denn heute schon künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen beim Smart Farming eingesetzt?
Naja, also ein ganz wichtiger Bereich hatte ich schon fast angedeutet, eben die Sensorik, Sensorkalibrierung zur Pflanzenerkennung, Pflanzenkrankheitserkennung ist ganz wichtig. Pflanzenerkennung, zum Beispiel zur Unterscheidung eben von Nutzpflanzen und nicht gewollten Pflanzen, spielt eine ganz große Rolle. Und in Zukunft, denke ich, wird auch eben das Farmmanagement basiert auf KI-Methoden funktionieren.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Pflanzenerkennung im Wesentlichen bildbasiert, also Bildverarbeitungssysteme beinhaltet?
Korrekt, ja, das vergaß ich zu sagen.
Welche Bedeutung haben das Internet of Things? Du hast ja auch von, in Anlehnung an Digitalisierung Industrie 4.0 gesprochen. Also Internet of Things und cloud-basierte Datenanalysen für die Präzisionslandwirtschaft.
Nun, wenn man mal 15 Jahre zurückguckt, wie haben wir uns damals die Landwirtschaft vorgestellt, als wir Clouds noch gar nicht so richtig kannten, oder vielleicht sind es auch 20 Jahre her, da haben wir gedacht, alles läuft auf einem zentralen Rechner, das hat sich geändert. Der zentrale Rechner wird ersetzt durch ein Managementsystem, das eben in der Cloud, ich sag mal, einfach irgendwo lokalisiert ist, das die Daten hält und nach Möglichkeit in Zukunft auch vernetzt, die Daten des landwirtschaftlichen Betriebes vernetzt mit den vorgelagerten Industrien und den nachgelagerten. Also vorgelagert wäre die chemische Industrie für die Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel oder auch die Saatgutindustrie. Nachgelagert ist eben in der Food Chain, die Nahrungsmittelindustrie. Das alles muss irgendwann mal miteinander vernetzt werden. Und das geht nur über Clouds. Und das große Problem ist, Interoperabilität über Herstellergrenzen herzustellen. Das gilt im Kleinen, also auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Der Landwirt, der unterschiedliche Maschinen von unterschiedlichen Herstellern hat, aber es gilt eben auch entlang der, der Food Chain Prozesskette, die ich eben so angerissen hatte.
Bitte, wie weit sind denn die Entwicklung und die Einführung autonomer Landmaschinen in den betrieblichen Alltag heute? Und zweiter Teil der Frage, welche regionalen Unterschiede gibt es da auf der Welt?
Ja, das tangiert eine, sag mal, landtechnische Streitfrage. Werden die Maschinen der Zukunft eher klein oder eher groß sein? Also autonome Landmaschinen gibt es im Moment insbesondere nur in kleinen Maschinen. Es gibt dort eben die Vorstellung von vielen, dass wir in Zukunft die großen Maschinen, die angeblich hohe Bodenverdichtungen machen und andere schädigende Wirkungen haben, ersetzen durch kleine Roboter, die aber vielfach auf dem Feld sind. Also statt eines Sägerätes mit einem Traktor vorne dran, 10 kleine Roboter, die als Feldschwarm operieren. In der Tat gibt es solche kleinen Roboter schon. Das Problem im Ackerbau ist die Schlagkraft. Es ist einfach so, wenn ich einen Traktor habe mit einem Sägerät, dann habe ich eine wesentlich höhere Schlagkraft als wahrscheinlich 10 von diesen Robotern. Und das Gleiche gilt auch für die Anwendung von Pflanzenschutzmaßnahmen. Aber diese kleinen Roboter haben ihre Berechtigung bei den Sonderkulturen, also im Gemüsebau oder von mir auch im Obstbau, Weinbau und so weiter. Dort kann man sich das sehr schön vorstellen, im Ackerbau eher weniger. Das ist also wie gesagt, schon Realität in einigen Betrieben. Es gibt entsprechende Angebote, die zum Teil insbesondere in Sonderkulturen angeboten werden. Große Maschinen, die autonom fahren, gibt es inzwischen auch. Und zwar hat mein Arbeitgeber, heutiger Arbeitgeber, noch vor 3 Jahren einen autonomen Traktor eingeführt, und zwar in den USA. In Europa ist die Einführung von großen Maschinen schwierig, eben aufgrund von regulatorischen Randbedingungen und aufgrund von der Vorstellung, dass eben das operationelle Umfeld durch große Maschinen signifikant gefährdet wird. Das Problem, dass es gibt, wenn ich jetzt an autonome Maschinen denke, wie eben ein großer Traktor oder vielleicht auch mal irgendwann der Mähdrescher, dass das, was jetzt auf dem Markt ist, nur Einmaschinenprozesse, namentlich die Bodenbearbeitung, abdeckt. Und das ist ein relativ triviales Problem, technisch betrachtet. Also ich ersetze einen Fahrer auf der Landmaschine und das auch nur auf dem Acker und lasse die Maschine entlang eines vorgeplanten Pfades mit Hilfe von Satellitenortung positioniert entlang fahren. Das geht gut. Wenn ich aber an interagierende Prozesse denke, mit interagierend meine ich jetzt die Maschinen, also dann wird es schwierig. Also man stelle sich vor, ich habe drei Mähdrescher auf dem Feld, zwei Umschlagfahrzeuge und vier LKWs und will die alle autonom führen. Und nun hat eine der Maschinen eine Störung, da muss ich meinen Prozess ändern. Ich muss die Fahrwege ändern, die Übergabepunkte ändern sich, alles ändert sich. Und das ist noch ein relativ komplexes und kompliziertes Problem, das bei Weitem noch nicht gelöst ist. Was die Regionalität angeht, ja, die großen Maschinen, wie gesagt, nur in den USA. Wir, wie gesagt, haben noch etwas Vorbehalte. Die kleinen Roboter, die gibt es, wie gesagt, schon in Europa. Ich würde denken, eher weniger in den USA, habe da aber keine Daten. Und das ist weniger ein regionales Problem als vielmehr eine Art der Struktur des landwirtschaftlichen Betriebes beziehungsweise der Zielrichtung eben Sonderkulturen oder Ackerbau.
In Europa wird der Einsatz von KI ja reguliert. Wie wirkt sich das auf den Einsatz von KI-Methoden für Smart Farming aus?
Ich starte mal mit einer Basisthese. Und zwar ist die Basisthese so: Regulatorik ist verbunden mit Bürokratie und daher grundsätzlich nicht technologiefördernd. Die zweite These, die diese ergänzt, ist, das Management regulatorischer oder bürokratischer Hürden ist vor allem für die kleinen Unternehmen und Startups schwieriger zu meistern als in Großunternehmen. Und insofern denke ich mal, ist der EU AI Act aus rein technologischer Sicht sicher kritisch zu beurteilen. Man kann natürlich jetzt abwägen, was ist wichtiger, Sicherheitsbedenken zu meistern oder eben die Technologie zu fördern. Da halte ich mich mal im Moment raus. Aber klar ist, dass die AI-Strategie oder die Data-Strategie der EU KMUs und Startups eher ausbremst. Es gibt noch einen anderen Effekt von Regulatorik, und das ist natürlich so, wenn ich hohe bürokratische Hürden in unserer Region, sprich in der EU, aufstelle, dann ist es schwierig für Firmen von außen damit zurechtzukommen. Die kennen einfach nicht unsere Verfahrenswege. Ich nenne das regulatorischen Protektionismus, also es ist ein gewisser Schutz unserer Industrie in unseren Bereichen. Und ich glaube, dass alle technologischen Bereiche, nicht nur Smart Farming, die KI-Methoden einsetzen, betroffen sind eben von diesen Rahmenbedingungen, dass es kein spezifisches Smart Farming Problem ist. Ja, ansonsten kann man natürlich sagen, wenn man die Betrachtung mit dem regulatorischen Protektionismus mal ein bisschen auf eine andere Seite kehrt, gibt es natürlich auch den umgekehrten Weg. Wir haben zu beobachten, dass die Welt unterschiedliche ethische Ansätze hat, Herausforderungen oder mit KI zu meistern. Also die Chinesen haben eine völlig andere Wertevorstellung als wir, und sie treiben ihre technologischen Ziele mit ihren Wertevorstellungen, mit ihren technischen Möglichkeiten voran, und da hinken wir natürlich dann hinterher, weil wir in den heimischen Märkten nicht so agieren können wie etwa chinesische Unternehmen in ihrem Heimatmarkt. Und schließlich noch eine Bemerkung: Die Überprüfung der Einhaltung von Risikostufen, wie sie der AI Act definiert, ist mir noch nicht klar, wie das geschehen soll. Wahrscheinlich kann es nur durch Behörden oder durch behördenähnliche Organisationen wie den TÜV erfolgen. Wir wissen es noch nicht. Auf jeden Fall ist mir eins klar: Es ist wieder ein bürokratischer Akt mehr, und wir müssen uns klar werden, wie wir den managen wollen.
Peter, nach der Regulierung kommt immer die Standardisierung, und über die Reihenfolge zeitlich und kausal können wir uns gelegentlich einmal weiter vertiefend unterhalten. Aber du hast vorhin einen wichtigen Punkt angesprochen, die Interoperabilität, vor allen Dingen beim Ackerbau, bei den unterschiedlichen Landmaschinen, die eingesetzt werden, die vielleicht auch schon im Bestand sind bei den Unternehmen, ist ja ein wichtiger Aspekt. Wie funktioniert denn Standardisierung grundsätzlich beim Smart Farming und welche Standards gibt es, die die Einführung von Smart Farming unterstützen?
Also ich würde mal die These aufstellen, dass es keine spezifischen Smart Standards heute gibt. Also die einzige Ausnahme, die mir einfällt oder spontan einfällt, ist der ISO-Bus, also ein Feldbussystem zur Kopplung, zur herstellerübergreifenden Kopplung von Traktor und Gerät nach ISO 11783 in Verbindung mit dem Kennstandard SAE J1939. Das ist eine gewisse Automatisierungs- und vielleicht so ein bisschen Autonomisierungsnorm, insbesondere wenn man ISOBUS Klasse 3 anguckt. ISOBUS Klasse 3 ist ein bestimmtes Automatisierungslevel, das es erlaubt, dass das Arbeitsgerät, das an einen Traktor gekoppelt ist, die für gewisse Zeit und für gewisse Aufgaben die Kontrolle über den Traktor übernimmt. Da gibt es ein paar ganz tolle Anwendungen. Zum Beispiel eine Ballenpresse könnte sagen oder könnte feststellen, die Ballenkammer ist jetzt voll. Dann kann sie den Traktor anhalten, den Ballen auswerfen und nach dem Auswurf die Ballenkammer schließen und den Traktor wieder in Bewegung setzen. Das ist eine tolle Automatisierungslösung, geht ganz gut mit dem ISOBUS. Aber der ISOBUS beschränkt sich eben nur auf Traktor und Gerät und damit auch wieder nur im Grunde genommen auf Einmaschinenprozesse. Auf ISO-Ebene gibt es inzwischen zahlreiche Standardization Advisory Groups für Smart Farming mit unendlich vielen Technical Committees, aber nach meinem Wissensstand ist noch keine handfeste Norm rausgekommen. Die einzige Normungsaktivität, das ist die, die ich eigentlich schon vorhin genannt hatte, ist die Agricultural Industry Electronics Foundation, die eben ein Netzwerk für Interoperabilität schaffen will. Das Projekt heißt AGIN, wie Agricultural Interoperability. Und mal sehen, was da rauskommt. Der Ansatz ist gut. Es lässt sich aber, oder es stellt sich die Frage, ob die Landtechnikhersteller, insbesondere die großen Hersteller, die in ihren Produkten geschlossene Systeme anbieten wollen, die dieser Normungsaktivität folgen werden, auch wenn sie alle Mitglied in dieser Organisation AEF sind, die im Übrigen auch für den ISOBUS zuständig ist.
Das kommt mir aus der Automatisierung bekannt vor, wo es auch große Hersteller gibt, die sagen, ach, wenn ihr alles von uns kauft, dann braucht ihr keine Standardisierung, dann machen wir das für euch. Zumindest in der Prozessindustrie haben wir das immer versucht zu vermeiden. Ja, das waren die KI-Themen. Anderes Thema, das ja mit Landwirtschaft ganz eng zusammenhängt, ist das Thema Nachhaltigkeit und Effizienz. Wie hilft Smart Farming den Landwirten dabei, nachhaltiger, ressourcenschonender und auch wirtschaftlich erfolgreicher zu arbeiten?
Das Ziel von Smart Farming ist es also, und ich spreche hier wieder nur über den Ackerbau, in der Tierhaltung ist ein bisschen anders, aber nicht ganz anders. Das Ziel ist also im Ackerbau der Pflanze genau das zu geben an Wasser, an Nährstoffen und auch an Pflanzenschutzmaßnahmen, was sie braucht, um den optimalen bzw. maximalen Ertrag zu erzielen. Das heißt also, das Ziel ist es, Maximum Output bei Minimum Input zu erzielen. Und wenn das gelingt mit Smart Farming, ist das der Beitrag, ressourcenschonender und nachhaltiger zu arbeiten, auch wenn es natürlich nicht vollständig jetzt zur CO2-Neutralität führt, aber einen wesentlichen Beitrag liefert. Zum Beispiel bei den Pflanzenschutzmaßnahmen kann man sich vorstellen, dass auch wenn man jetzt nicht auf rein mechanisches Hacken ausweicht, dass man vielleicht 60-90% der Pflanzenschutzmittel einsparen kann. Also zusammengefasst, im Idealfall wird die Pflanze als Individuum betrachtet und der maschinelle Einsatz soll diesem Individuum eben eine präzise angepasste Versorgung gewährleisten. Ein minimaler Einsatz von Betriebsmitteln beim maximalen Ertrag.
Damit ist das mittel- bis langfristige Ziel im Sinn eines Leuchtturms definiert, Peter. Wo stehen wir denn heute? Welche Fortschritte gibt es bei der Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden, Insektiziden und Düngemitteln durch Smart Farming bereits heute?
Oh, es gibt schon einige Dinge. Wenn ich mal kurz hier eingrätschen darf, ich mag immer das Wort Pestizide nicht, das ist so negativ besetzt. Ich spreche viel lieber persönlich über Pflanzenschutzmittel. Und wir haben Systeme auf dem Markt, die helfen, die Stickstoff- bzw. genauer gesagt die Nährstoffsteuerung bei der Ausbringung von Wirtschaftsdünger zu optimieren. Also man versucht bei der Ausbringung von Gülle festzustellen, wie viel Stickstoff ist denn gerade da drin, denn Gülle ist ein hochgradig heterogener Stoff und die Ausbringmenge wird der Sollmenge, also dem Bedarf der Pflanzen im Boden, präzise angepasst. Das funktioniert in Ansätzen relativ gut schon. Man würde sich nur eine etwas höhere Genauigkeit noch wünschen. Ein anderes Beispiel wäre präzise Einzelkornsaat. Also bei Reinkulturen wie Mais oder wie Zuckerrüben ist dieses Prinzip Pflanze als Individuum schon relativ weit erreicht. Man schafft es mit entsprechenden Einzelkornsägeräten, die übrigens mit elektrischen Antrieben funktionieren, Einzelkörner zu säen oder zu legen, mit die in Längsrichtung einen Abstand haben, der mit einer Genauigkeit von plus minus einem Zentimeter eingehalten wird. Und das auch bei relativ komplexen Aussaatstrukturen. Und wenn ich jetzt weiß, wo jede Pflanze ist, weil ich habe sie ja punktgenau abgelegt, dann weiß ich auch, dass jede Pflanze, die nicht an einem solchen vorgegebenen Punkt ist, ein Unkraut oder Beikraut ist. Und ich kann dann mechanisch zwischen den Nutzpflanzen hacken und kann dann vollständig auf den Einsatz von etwa von Mitteln wie Glyphosat verzichten. Was ist der Preis, den man dafür bezahlt? Der Preis ist, ich ziehe eine Hacke durch den Boden. Das heißt, ich brauche Kraft und damit Energie. Ich verbrauche also mehr Diesel als beim Sprühen von Pflanzenschutzmitteln. Deswegen gibt es auch andere Methoden. See and Spray heißt es bei meiner Firma John Deere. Dort wird bildbasiert, visionbasiert, werden Unkräuter erkannt und es wird ein Mittel wie Glyphosat oder ein anderes Unkrautmittel, Vernichtungsmittel ganz präzise ausgebracht. Eben dort, wo Unkräuter sind und wo keine Nutzpflanzen zu stehen haben. Und dann ist natürlich zu nennen auch die Steuerung von Düngergaben oder Pflanzenschutzmaßnahmen aufgrund von Erdbeobachtungen, die mit Drohnen oder mit Satelliten erfolgen kann. Was nicht geht, und das ist wieder ein regulatorisches Problem, speziell in Deutschland und anderen Ländern, ist eine drohnengeschützte Pflanzenschutzmaßnahme. Also die Idee wäre, ich stelle fest durch eine Drohne, da hinten ist ein Nest mit Unkräutern oder ein entsprechender Befall mit Pilzen und ich fliege mit der Drohne dorthin und sprühe nur an dieser Stelle Pflanzenschutzmittel aus. Das ist nicht zulässig in Deutschland und das ist ein, Fehler einer langen politischen Debatte im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends in Deutschland. Übrigens in anderen Ländern auch so. Einige Länder sind da uns regulatorisch voraus. Das nur als Beispiel. Aber das wäre möglich. Das wäre zumindest möglich.
Ja, da sind wir schon bei dem Thema Akzeptanz. Wie reagieren denn die Landwirte auf die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung in der Landwirtschaft? Und gibt es da regionale Unterschiede?
Also ich denke, es ist höchstens bedingt ein regionales Problem oder ein regionaler Unterschied zu entdecken. Es ist eher eine Generationenfrage. Und mit der Ablösung der älteren Landwirte und durch die nachrückende Generation löst sich dieses Problem von selbst. Die jungen Landwirte sind top ausgebildet an unseren Universitäten und sind offen dafür, Automatisierungstechnik einzusetzen. Da mache ich mir wenig Sorgen, ist vielleicht eine Zeitfrage, aber eine Zeitfrage von höchstens wenigen Jahren. Regional könnte man sagen, damit komme ich zu dem bedingten Thema, regional könnte es insofern einen Unterschied geben, weil die Betriebe im Norden und Osten von Deutschland strukturell größer sind und damit also auch mehr Innovationskraft, also finanzielle Mittel haben, um Automatisierungstechniken einzuführen und einzusetzen. Im Gegensatz zu den eher kleineren Betrieben im Südwesten oder Süden von Deutschland. Aber ansonsten ein prinzipielles Problem sehe ich, wenn überhaupt, dann in der Generationenfrage.
Vielleicht eine Zusatzfrage. Wir leben ja in einer Zeit, wo bestimmte Herren im Weißen Haus locker entscheiden können, ach, das Land da, das schalten wir mal ab. Fühlt sich da so eine Landwirtin, ein Landwirt wohl, wenn er weiß, ich hänge an einer Cloud und die Cloud wird von einer ausländischen Firma kontrolliert und die steht in politischen Stürmen? Das ist mal ganz provozierend gefragt.
Ich glaube nicht, dass Amazon mit Amazon Warehouse Systems sich das Geschäft, die Butter hier vom Brot nehmen lassen möchte und dass sie sich durchsetzen werden und ihre Cloud-Systeme in Europa auch weiterhin anbieten werden und diese weiter genutzt werden. Aber natürlich könnte das ein Thema werden. Wie gesagt, ich glaube eher nicht. Aber in dem Punkt finde ich gut, dass es immer wieder europäische Initiativen gibt, eigene Cloud-Systeme aufzubauen. Es fehlt leider häufig an der finanziellen Ausstattung oder Unterfütterung, sodass die Maßnahmen bislang noch nicht richtig gegriffen haben. Aber im Notfall müssen wir halt auf Betriebe, die hier lokalisiert sind. Es gibt ja in dem Raum, wo ich bin, ich lebe im Raum Mannheim, ein größeres Unternehmen. Die bieten auch Cloud-Lösungen an. Da gibt es vielleicht die Möglichkeit zum Wechsel.
Damit trauen wir uns gemeinsam mit dir mal in die Zukunft, jenseits des Generationenwechsels zu schauen und jenseits der aktuellen Amtszeiten. Peter, was ist deine Vision für die Landwirtschaft der Zukunft in 10 bis 20 Jahren?
Ja, meine Vision besteht aus vielleicht 6 Punkten. Der erste Punkt ist, wir müssen und wir können, wir haben die Chance, weitgehende CO2-Neutralität im Ackerbau zu erreichen. Nicht bei der Tierhaltung, keine Chance. Wir brauchen aber dafür nicht nur Dinge wie Smart Farming, die helfen uns natürlich. Wir brauchen auch den Einsatz von Biokraftstoffen aus Anbau Biomassen, denn allein mit Elektrifizierung werden wir es nicht schaffen. Ist eine andere Diskussion, aber ich stelle das mal so in den Raum. Der zweite Punkt wäre, ich stelle mir vor, oder meine Vision geht davon aus, dass wir weitestgehend geschlossene Nährstoffkreisläufe haben, also das, was ich bereits beschrieben habe, dass wir das noch verfeinern und verbessern und dass wir vielleicht, soweit wir von synthetischen Düngemitteln nicht loskommen, dass diese vielleicht mit grünem Strom erzeugt werden. Also der synthetische Dünger wird sicherlich weiter benötigt werden, denn anders können wir die Bevölkerung, insbesondere die Weltbevölkerung, wohl nie ernähren. Aber es gibt Möglichkeiten, ihn klimaneutral zu erzeugen. Ich gehe davon aus, dass der dritte Punkt, dass wir zu einem minimalen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln kommen. Ich wünsche mir auch so ein bisschen, und ich hoffe es, dass die Vernunft es bringt, dass wir einen minimalen Flächenverbrauch haben. Das heißt also, dass wir wegkommen eben von dem Verlust von Ackerfläche in einer Größenordnung von 70 bis 75 Fußballfeldern pro Tag in Deutschland. Ich stelle mir vor, dass die Betriebe wirtschaftlicher arbeiten, als sie es heute noch sind und damit auch den Wohlstand im ländlichen Raum steigern. Und ich glaube, dass wir auf lange Sicht, 10 bis 20 Jahre und auch darüber hinaus, nicht vollständig ohne konventionelle Landwirtschaft auskommen. Aber ich nehme an, dass sich die konventionelle Landwirtschaft der biologischen Landwirtschaft annähern wird. Also es wird immer einen Rest konventionell geben. Das sind die 6 Punkte, die ich für den Zeitraum in 10 bis 20 Jahren sehe.
Dann ist ja noch viel zu tun für euch und für uns und unsere Landwirtinnen und Landwirte. Peter, wenn du eine gute Fee hättest, die sagt, Peter, nenn mir mal 3 Wünsche für den Bereich Smart Farming, was würdest du ihr sagen?
Der erste Wunsch ist, dass wir eine flächendeckende, breitbandige und latenzarme Konnektivität im ländlichen Raum bekommen. Und denn Konnektivität, breitbandige Konnektivität, Zugang zum Internet, Zugang zu cloudbasierten Lösungen ist ein Kernpunkt für die Automatisierungstechnik im Sinne von Smart Farming. Der zweite Wunsch wäre, dass es gelingt, eine hohe Marktdurchdringung bei den Landmaschinen von elektrischen und teilelektrischen, also auch hybriden Antrieben zu erzielen, weil elektrische Antriebe eben für die Automatisierungstechnik unabdingbar sind und auch für die Effizienz von Landmaschinen. Und schließlich der dritte Wunsch ist, dass es bei den Farmmanagementsystemen einen technologischen Durchbruch gibt. Welche Methoden wir dann anwenden werden, um diesen zu erzielen, weiß ich noch nicht. Aber die KI-Welt ist so schnelllebig. Vielleicht schaffen wir das, das Management von ganzen Betrieben zu unterstützen mit Farmmanagementsystemen, indem wir verstärkt föderatives Lernen einsetzen, oder vielleicht fallen uns neue, verbesserte KI-Methoden ein. Aber ich bin da sehr hoffnungsfroh, dass neue Ideen kommen, die uns vorantreiben werden.
Ja, ich glaube, das waren alles Wünsche, wo die Fee gar nicht so lange für brauchen wird. Hoffentlich, denn ich meine, Breitbandkonnektivität, reden wir schon sehr lange von Konnektivität, müsste möglich sein durch Standards. Siehst du kritischer?
Ich sehe sie kritischer im ländlichen Raum. Konnektivität herzustellen in den urbanen Gebieten oder entlang der Autobahn, von mir aus auch entlang der Bahnstrecken, ist kein Thema. Aber eben hinter jedem Hügel in einer ländlichen Region dafür zu sorgen, dass es noch eine hohe Übertragungsrate gibt, das ist heute leider nicht so. Und wir haben in Deutschland viele Funklöcher, fast, also ich weiß nicht, was wir mehr haben, Funklöcher oder Schlaglöcher, aber beides gibt es.
Peter, gibt es noch andere Themen, über die wir uns noch nicht unterhalten haben, oder Schwerpunkte, die du ansprechen möchtest, die über das hinausgehen?
Naja, ich hatte ja vorhin angesprochen, dass wir weitgehende CO2-Neutralität anstreben sollten. Das auch aus Resilienzgründen. Also wenn ich zurückdenke an den Beginn des Ukraine-Kriegs und wir abhängig wurden oder merkten, wie stark abhängig wir waren vom russischen Gas, dann spielt Resilienz, glaube ich, eine große Rolle in Zukunft, insbesondere weil wir nicht wissen, wie die weltpolitische Lage, ihr hattet es ja angesprochen mit dem Herrn Trump und auf der anderen Seite natürlich Herrn Putin, wie sich die weltpolitische Lage entwickelt. Und ich denke, die Landwirtschaft als Wirtschaftssektor zuständig für die primäre Nahrungsmittelproduktion ist systemrelevant. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die Landwirtschaft in Krisensituationen noch mit Energie versorgen. Und das geht natürlich elektrisch, aber elektrisch, batterieelektrisch nur bei kleineren Maschinen. Wir sagen, dass die Grenze bei etwa 130 PS, das ist eine ganz unscharfe Grenze, es kann auch 150 sein, aber wir haben auch metrische und große Maschinen, die sind nicht zu elektrifizieren. Wenn wir die betreiben wollen, brauchen wir andere Alternativen. New Holland hat, also unser Wettbewerber, hat mal Biogas entwickelt. Das geht bedingt, kann zumindest Teile abdecken. Aber wir brauchen für größere und mittelgroße Maschinen auch Biokraftstoffe, auch Biokraftstoffe, die heute verpönt sind, nämlich Biokraftstoffe aus Anbau Biomasse. Das ist ein Thema. Ich denke, da müsste die Politik umdenken. Die sind verpönt. Ich fordere auch nicht, dass wir damit unseren gesamten Transportsektor versorgen, aber mit Pflanzenöl, Biodiesel, HVO aus Anbau Biomasse sollten wir doch zumindest die Landwirtschaft eben als systemrelevanten Sektor versorgen können und dürfen.
Peter, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Erstens denke ich mal, Schlüsselbotschaft 1 ist, habt Mut, noch mehr Innovationen einzuführen, beziehungsweise diese auch anzunehmen und einzusetzen. Das adressiert einmal die Hersteller, also was den Mut für das Einführen ist. Und andererseits auch die Abnehmer, also die Landwirte, nehmt diese Innovationen an und optimiert eure Betriebe durch Automatisierungstechnik. Die zweite Schlüsselbotschaft wäre, und die richtet sich eigentlich an alle in unserer Gesellschaft, kämpft für die Entbürokratisierung. Es ist vielleicht ein Kampf gegen Windmühlen, aber wir müssen ihn führen, wenn wir unsere Gesellschaft nicht irgendwann mal zum Stillstand bringen wollen, was Technologieentwicklung angeht. Und soweit die Hörerinnen, das ist die dritte Schlüsselbotschaft, und Hörer und nicht aus der Landwirtschaft sind, möchte ich mitteilen, die Landwirtschaft in Deutschland ist heute schon topmodern und ich glaube, sie wird sich weiter positiv entwickeln. Und ich appelliere an die Menschen, die Landwirtschaft in Ehren zu halten. Das war nicht immer so. Der Landwirtschaft haftete lange Zeit so ein geistiger Güllegeruch an. Ich hoffe, dass erkannt wird, dass wir eben hier mit tollen Technologien arbeiten, die uns weiterbringen und dass die Reputation der Landwirtschaft hochgehalten wird, auch weil wir eben ohne Landwirtschaft eben nicht existieren können. Das wäre mein Fazit an die Hörerinnen und Hörer.
Vielen Dank, Peter.
Ich danke für die Einladung und für das tolle Gespräch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.